Ich lasse einfach jetzt mal die Aufnahme laufen und schauen, was wir draus nehmen können, oder?
Finde ich auch gut.
Du musst da nicht drauf schauen.
Aber das ist total spannend.
Ja.
Gut, okay. Ich schaue nicht drauf.
Das ist deine Stimme und meine.
Das große Dicke ist deine? Das ist wirklich eine sehr voluminöse Stimme.
Ja. Na wohl, nein, doch eher nicht.
Oder auch nicht.
Gut. So.
Herzlich willkommen bei der Audio Piazza.
Und nochmal, herzlich willkommen.
Wir sind professionell bis ans Letzte. Nein, was wollen wir nochmal sagen?
Wer wir sind und dass wir die Neuen sind.
Wir sind die Neuen. Etwa 100 Jahre nach der letzten Folge der Audio Piazza sind wir jetzt endlich soweit, mal was Neues aufzunehmen. Wir sind nämlich die Neuen. Wir sind Hanna
und Micha
vom Referat Informationsverbreitung, auch kurz REF-Info vom STUKO. Ja.
Wir befinden uns gerade hier im Maschinenraum, wo gleich eine kleine Gesprächsrunde zum Thema Open-Source-Programme stattfinden wird.
Genau, da gab es schon eine längere Diskussionsvorstellungsrunde, die haben wir auch besucht. Da wird man vielleicht auch noch ein paar Ausschnitte von hören. Und heute unterhalten wir uns mit Jan nochmal ein bisschen en Detail über was so geht und was Vorteile des Ganzen sind, auch mit freier Software zu arbeiten.
Wir wünschen euch dabei viel Spaß. Hey, das war doch okay.
Vielleicht sollten wir noch was zur Audio Piazza selbst sagen. Der Podcast mit Neuigkeiten vom STUKO. Die Audio Piazza ist der Podcast. Der Podcast, hurra!
Er ist ein Podcast. Der einzig wahre.
Der einzig wahre Podcast vom STUKO, von der Uni und von uns. Und mit ganz viel Liebe gemacht. Ganz bestimmt, bald.
Auch dafür zahlt ihr euer Geld an den STUKO.
Und wir haben ganz viele großartige Pläne und werden tolle Dinge podcastieren.
Was wünscht ihr euch denn mal so? Schreibt es unten in die Kommentare.
Oder an audiopiazza@m18.uni-weimar.de.
Gibt es da überhaupt Kommentare drunter?
Weiß ich. Ich glaube schon, ja.
Echt? Okay, cool.
Ihr könnt uns auch abonnieren.
Ja.
Oder RSS-Feed folgen.
Abonnieren, favorisieren, Daumen nach hoch. Alles.
Like, Share, alles, was man möchte.
Genau.
So. Na, super. Jetzt waren wir albern genug.
Ja, genau, fangen wir mal an hier.
Audio Piazza.
Datum. So. Was ist die erste Mail von Frankie, die bei mir hier steht? Die ist von Bernd natürlich.
Die ist überall. Suchst du gerade die mit der tollen Gliederung, die Frankie vorbereitet hat? Ich habe sie schon offen.
Zeigst du die mir mal?
Mögliche Struktur, Einleitung, wir stellen uns kurz vor. Stell dich doch mal vor.
Dann stelle ich mich vor. Hallo, ich bin Jan. Ich studiere Mediengestaltung und ich werde euch heute etwas über Open Source Software erzählen.
Ja, hallo Jan. Ich bin Hanna. Ich bin Hanna, ich studiere VK vom Referat Informationsverwaltung vom STUKO und ich sitze heute mit Jan im Maschinenraum. Eine INI vom STUKO im Haus M18, um, wie schon gesagt, über freie Software zu reden, ein bisschen zu lästern und zu überlegen, was der ganze Kram eigentlich soll und was das bringen kann.
Ja,
genau.
Da sollten wir vielleicht gleich mal kurz erklären, was freie Software ist. Gibt es da eine knackige Definition? Ich glaube, nach außen ist auf alle Fälle erstmal sichtbar, sie ist kostenlos, aber da steckt ja noch mehr dahinter. Nämlich auch, dass man den Code, aus dem die Software entsteht, also wie die programmiert wurde, das kann man einsehen. Und das könnte man auch selber ändern, wenn man sich ganz toll auskennt. Es gibt Leute, die können das.
Das ist ganz süß. Das ist ein bisschen Explain it to me like I'm five Stimmung. Das ist ganz toll. Genau, ich würde auf dieses Änder-Ding vielleicht nochmal eingehen.
Ja, das Änder-Ding ist
sehr...
Weil
das ja eigentlich großartigste, tollste daran ist, wenn man es denn kann. Ich
kann
es natürlich auch nicht und sitze meistens dann nur da und denke mir, ja, es ist sehr, sehr schön, dass ich das machen kann, aber rein theoretisch, wenn mich irgendwas annerven würde, kann ich mich auch hinsetzen und programmieren lernen.
Ja.
Und es besser machen. Außerdem, Eck, erzähl doch mal was zur Open Source Software.
Ich finde es nicht so abwegig, dass man an Open Source Software was verändert. Dafür kenne ich genug Leute, die das schon getan haben und aktiv tun.
Cool, na denn, also wir kennen ganz unmittelbar Leute, die Leute kennen.
Ganz direkt in unserem Umfeld stehen Menschen, die Menschen kennen, doch, die das können.
Ich habe ja auch schon ab und zu mal selber was programmiert und das dann geopen sourced. Das ist jetzt allerdings nicht was irgendwie, was man so mitkriegt, wenn man sich Linux installiert. Oh, und?
Linux.
Max Albrecht hat ein Systemd-Commit gemacht, der drin ist.
Das ist ja jetzt quasi schon...
Das ist jetzt hart, die Nerd-Ecke.
Ja, wollen wir jetzt so weit gehen und Systemd erklären, oder?
Nein, das gibt nur ganz schlimme Verwundungen und schrecklichen Streit. Vielleicht nicht zwischen uns. Ich weiß nämlich selber nicht so...
Ich habe diese ganze Systemd-Diskussion zum Glück einfach ignorieren können.
Okay, für die Zuhörer, die genauso unbedarft sind, wie ich es bin, Systemd ist ein wichtiger Bestandteil des Open-Source-Betriebssystems Linux mittlerweile. Und es gibt Leute, denen das nicht passt und die das gerne wieder loswerden würden. Und es gibt Leute, die es ganz toll finden.
Ich glaube, jetzt haben wir den letzten Zuhörer verloren.
Ja, wir können das dann ja alles rausschneiden.
Ja, ich finde das total schön, diese Technik des Schneidens.
Genau.
Ich suche gerade den Wikipedia-Artikel.
Zu Open Source Software.
Zu Floss.
Zu Floss. Ja, es gibt 3 Freiheiten. Wenn ich mich erinnere. Oder 4?
Kannst du mal gucken, ob du die Schrauben und den Käfig
findest. Freie Software. Was ist freie Software?
Wenn man den so weit hätte.
Die Wikipedia sagt, freie Software bietet folgende Freiheitsrechte. Freiheit über die Kontrolle der Software, und zwar uneingeschränkte Freiheit der Kontrolle und Unabhängigkeit durch Verfügbarkeit des Quellcodes, also das, woraus das Programm sozusagen besteht und gebaut wird, für die Analyse und Änderung und die soziale Freiheit, aktiv mit beliebigen anderen Nutzern und Entwicklern zu kooperieren, wahlweise auch kommerziell. Das heißt also, man kann diesen Code, aus dem die Software besteht, einsehen, man kann den selber verändern, man kann daraus Sachen bauen und man kann das auch für kommerzielle Zwecke nutzen. Was man teilweise nicht darf, ist allerdings den Code zu verändern und das dann nicht weiterzugeben. Das hängt von den jeweiligen Lizenzen ab und da gibt es eine ganze Menge. Hat man zum Glück als Nutzer nicht so viel mit zu tun. Ja, ganz offensichtlich ist als Nutzer, man kann es frei installieren. Es gibt meist auch relativ flott Updates und
naja, relativ.
Ja.
Sagen wir relativ.
Genau.
Vielleicht sollten wir mal ein paar Beispiele um uns werfen. Zeig mir doch mal deine Lieblings-Open Source Software of the Day.
Ja, ich fange immer ganz gerne mit LibreOffice an. Warum? LibreOffice hieß früher OpenOffice. Also sozusagen OpenOffice
ist immer noch.
Das stimmt nicht.
Das ja,
nur zwei verschiedene.
Noch, es gibt beides noch. Es ist kompliziert. Wir sagen jetzt einfach mal LibreOffice und im Geiste meinen wir immer OpenOffice mit. Und,
ich glaube, nachher kommen die Entwickler von Libre und OpenOffice vorbei und hauen uns aufs Maul.
Ja, das kann auch sein. Dann denken die Leute, Open Source ist was ganz Gefährliches. Oder es ermöglicht, sich mit anderen Leuten zu prügeln. Egal. Genau. Also das ist, denke ich mal, ziemlich praktisch eine Textverarbeitung, mit der ich schon so einige Arbeiten für die Uni geschrieben habe. Ich kenne einige Leute, die das irgendwie mit InDesign machen, was ich immer etwas umständlich fand für eine wissenschaftliche Arbeit. Und das ermöglicht ganz viele tolle Sachen. Man kann da ganz gemütlich so schreiben und man kann da Inhaltsverzeichnisse erstellen und automatisch und zu Referenzen und sagen, okay, da guck in Kapitel sowieso, da habe ich das alles schon mal erzählt, das will ich jetzt nicht nochmal schreiben. Das ist, glaube ich, ziemlich cool. Mit in dem Paket auch eine Tabellenkalkulation, mit der ich zum Beispiel unsere WG-Haushaltsabrechnung mache. Damit nach langen Formeln dann am Ende irgendwie, fürchte ich, nicht so ganz durchschaubar immer gesagt werden kann am Ende des Monats, wer wie viel in die WG-Kasse legen muss. Was gibt's noch? Und ein Präsentationsprogramm.
Ihr macht eine WG-Abrechnung?
Ja, die mache ich.
Für die WG-Kasse in Excel.
Na, in OpenOffice, LibreOffice Calc.
Ja. Meine ich doch.
Genau.
Ich hatte Excel gesagt, oh mein Gott, ich habe das böse Wort mit E gesagt. Verzeihung. Ja, für diejenigen, die sich jetzt noch nichts vorstellen konnten, das ist quasi ein Klon von Excel, aber Excel ist böse.
Ihr könnt ja, je nachdem mal darauf eingehen, dass manche Sachen gar kein Klon sind oder das...
Jetzt habe ich auch noch das böse Wort mit K gesagt.
Es gibt ja so viele Leute, die irgendwie Aversion gegen OpenOffice haben, weil es umsonst ist. Hat nichts kostet, kann ja nichts sein. Na. Während...
Nehmt ihr auch die Google Docs mit dazu, weil die sind ja eigentlich auch hervorragend.
Die sind auch umsonst. Ja, aber sie liegen deine Daten bei Google rum, ist das Problem.
Ja, aber genau. Das weiß ja Google nicht. Ach nee, ich weiß es nicht.
Ja, wo waren wir gerade?
Jetzt bin ich raus.
Wir waren gerade dabei,
welche
Wörter man erwähnen darf und welche nicht. Das ist ein ganz kritisches Thema. Das erinnert mich manchmal so ein bisschen an diesen Streit zwischen den richtigen Genderungen mit Unterstrich und Sternchen und solchen Sachen.
Da sollten wir vielleicht auch dazu sagen, dass wir Nutzer kategorisch nicht gendern, aber natürlich auch Nutzerinnen mit angesprochen sind.
Ja, oder wir sagen Nutzende.
Nutzende.
Wobei das Wort ja auch selber wieder oft in der Kritik steht, weil... Ja, Nutzer angeblich auch irgendwie doof ist. Und Nutzerinnen auch als Wort. Egal. Also hier, um uns mal von diesen politischen Untiefen fernzuhalten. Ein Präsentationsprogramm gibt es noch mit dazu. Man kann natürlich
kann das
auch... Das kommt immer drauf an. Ich kenne Leute, die damit ziemlich coole Sachen machen. Diese Animationen zum Beispiel sind sehr nützlich, wenn man sie gut einsetzt. Für alle anderen kann man natürlich auch bei den PDFs bleiben, die das übrigens auch erstellen kann.
Stimmt.
Ja, also ich habe dann immer meine Vorträge ganz gerne mitgemacht. Genau, also es ist ein komplettes sogenanntes Office-Paket, so wie es auch Microsoft Office gibt. So ist das hier auch so eine umfassende Möglichkeit für diese ganzen Bürogeschichten, die auch im Studium sehr praktisch sind. Ja.
Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und wenn man irgendwann schon mal mit einem Office-Programm in irgendeiner Form gearbeitet hat, kommt man da eigentlich auch relativ nativ mit klar. Relativ nativ, also sehr, sehr schön.
Ja.
Das Einzige, was mich immer stört, ist, dass es mir einfach zu langsam ist, wenn ich es öffne. Um jetzt mal kurz zum Lästern zu kommen.
Ja, ich glaube, das ist bei allen größeren Programmen
programmunabhängig.
Ja, ich fürchte.
Und ich denke mir jedes Mal, oh nein, jetzt hat mir meine Mutter wieder einen Text geschickt. Ich sollte die Korrektur lesen, aber es dauert einfach 2 Stunden, ihn zu öffnen, gefühlt.
Ist dein Computer vielleicht alt?
Nein, das ist ja das Problem.
Komisch, bei mir ist das irgendwie relativ flott da.
Deshalb schreibe ich das meistens mit dem Betriebssystem internen Text da, außer ich mache es wirklich für Hausarbeiten oder solche Geschichten.
Ja, sehr praktisch. Für Hausarbeiten übrigens sollte man gleich Zotero mit erwähnen. Zotero finde ich ja super praktisch für den Unikram. Also stellt euch das vor.
Ist diese Zitatsverwaltungs-?
Genau, es ist eine Zitatverwaltung und die kommt mit einem sogenannten Plugin für OpenOffice und LibreOffice und sie kommt mit einem Plugin für Firefox. Und da kann man jetzt tolle Sachen machen. Man geht hier zum Beispiel auf irgendeine Seite, zum Beispiel Amazon oder so, und sucht sich da ein Buch aus. Was haben wir denn? Irgendwas von Foucault, ja, sagen wir hier, Foucault. Überwachen und Strafen. Klicken wir das an, sind wir jetzt auf der Seite von Überwachen und Strafen bei Amazon.
Das kostet 15 Euro.
Mhm. Ja, von Surkan. Aber das müssen wir uns nicht mal merken oder lesen, von welchem Verlag das ist und so weiter. Denn wenn wir auf dieser Seite sind, dann erscheint hier so ein kleines Icon oben im Firefox, da wo zum Beispiel, wenn ihr diesen Video-Downloader-Plugins habt, sich diese komischen Kugeln da drehen, da gibt es jetzt ein Buch. Das Buch ist jetzt gerade blau und das bedeutet, wir können das anklicken, da steht da in Zotero speichern. Und wenn ich das anklicke, landet das in meiner Bibliothek. Das ist ziemlich cool, denn wenn ich jetzt in LibreOffice in dem Schreibprogramm bin, dann kann ich da jetzt ein Zitat einfügen. Zum Beispiel von diesem Foucault-Buch. Und dann hat er mir das hier automatisch zitiert. Das ist natürlich ziemlich cool. Denn er kann auch dann diese ganzen Zitate, merkt er sich dann und verbindet die automatisch mit den Sachen, die ich mir über den Firefox da reingeladen habe. Und wenn mein Prof mir sagt, naja, dieser Zitierstil hier mit den Fußnoten, das ist irgendwie doof, ich will einen anderen, dann sage ich das diesem Zitierverwaltungsprogramm einfach, dass ich da einen anderen Stil gerne haben will und sage, okay, zitiere nicht mit Fußnoten, zitiere mit Klammern mitten im Text oder so, und dann ändert der mir das in meinen ganzen 100.000 Seiten, die ich da schon geschrieben habe.
Das ist tatsächlich großartiges Voodoo.
Ja, das hatte ich bei einer Medienkulturarbeit neulich mal eingesetzt und ich war sehr zufrieden damit. Und ich habe lange rumgespielt, welcher Stil am besten aussieht, weil ich glaube, kein konkreter vorgegeben war. Genau, und dann muss ich das nicht jedes Mal neu durchgehen oder so.
Das heißt, du kannst dann quasi, wenn du am Ende feststellst, dass du doch mit einer anderen Version des Buchs gearbeitet hast und quasi jeder das einzelne Zitat ändern müsstest auf dieses Buch, dann könntest du doch einfach ein anderes Buch in die Bibliothek werfen. Und der würde das verstehen?
Ja, ich kann das hier im Firefox.
Wenn wir jetzt nicht die Surkamp-Version von Überwachen und Strafen nehmen wollen.
Ja, sondern die original-französische,
die wir... Special Edition aus dem Foucault-Sammelband.
Ja. Ich denke, man sollte das dann gleich hier... Guck mal, das kannst du Französisch lesen. Das sollte man dann nehmen.
Ich werde das jetzt nicht tun. Damit mache ich mich zum Ei.
Ja, ich...
Öffentlichkeitswirksam.
Genau, guck hier, da hat man dann so diese ganze Liste und dann würde man jetzt sagen, man klickt das hier an, ich weiß jetzt gerade nicht, wo der Foucault gelandet ist, hier ist gerade sehr viel in meiner Bibliothek.
Wir tun einfach so, als wäre Interviewing Users der Foucault. Oder wir suchen ihn.
Na, der kommt ja gerade nicht. Tja, der Foucault versteckt sich.
Schreibst du noch falsch?
Ja.
F-O-U.
Ja, das erklärt natürlich einiges. So. Und dann, guck hier, dann klicken wir den an in diese Liste, nachdem wir ihn da rausgesucht haben. Und dann können wir jetzt sagen, dass wir das eigentlich von einem anderen Verlag haben und dass wir hier nur gemogelt haben mit Zucker. Und ein anderes Erscheinungsdatum und alles Mögliche. Das kann man dann hier manuell ändern, indem man das hier guckt. Wir könnten ihm jetzt auch einen anderen Vornamen verpassen.
Wir können Michel Barbara Foucault nennen.
Zum Beispiel.
Sehr gut.
Oder hier, Überwachen und Schlafen. Auch ein schöner Titel. Das kann man sehr einfach ändern. Genau, und dann ändert sich das automatisch bei den nächsten Tippern in diesem Programm hier. Und dann steht da alles überall neu drin. Und das, finde ich, ist, glaube ich, so im Studentenleben eine coole Sache.
Ja, wir merken uns alle Zotero. Aber wir haben ja auch eine prima Liste. Vielleicht sollten wir kurz von der Liste erzählen.
Ja, genau.
Wenn man nämlich jetzt nicht alles merken möchte, was wir Kluges erzählen und auch weniger Kluges, haben sich einige Menschen vor einiger Zeit mal etwas mehr Arbeit gemacht und eine Liste zusammengestellt von freier Software, die man in irgendeiner Form fürs Studium brauchen könnte.
Ja, die gibt es in diesem Internet, was jetzt neu irgendwie bald ist. Und zwar gibt man da ein, in seinem Browser, in die Adresszeile.
www.
Ja, genau, nämlich www.m18.uni-weimar.de. Ein Schrägstrich und dann Software, Enter.
Server not found. Das fängt sehr gut an.
Das liegt daran, dass wir dieses www eingegeben
Wirklich?
Haben. Ja, man muss, man darf das www nicht mit eingeben. Also man schreibt http.
Das ist ja auch eine Sache, die eigentlich nur Eltern machen, für die man sie dann immer rügt.
Ja, das stimmt. Also wir geben ein http://m18.uni-weimar.de/software und dann kommt ihr tatsächlich auf diese Liste. Und hier zum Beispiel, wenn wir runterscrollen, sehen wir, LibreOffice ist ein Office-Paket, bla bla bla, und Zotero ist eine Bibliografieverwaltung für Zitate in Abschlussarbeiten auf
Oder
Bücher,
auf
Journals und Websites.
Arbeiten.
Genau. Ja, da steht übrigens auch gleich neben LibreOffice und Zotero stehen LaTeX und BibTeX. Hanna, hast du Erfahrung mit LaTeX?
Nein, tatsächlich nicht. Ich weiß grob, was LaTeX ist und kam aber immer drum rum, es mir anzuwenden. Bis vor ein paar Wochen, als ich was Korrektur lesen sollte für einen Freund. Und er meinte, ja, du kannst dir das dann einfach da raus... wie heißt das? Wenn man es nicht im Code hat. Rauskompilieren? Nein, rendern.
Rendern, ja.
Was rendern? Ich weiß es nicht.
Wie auch immer.
Auf jeden Fall hat es mich sehr, sehr, sehr überfordert, das ständig nur zu rendern. Und dann habe ich angefangen, zwischen den komischen Codebrocken zu lesen. War eigentlich sehr lustig.
Das ist so ein bisschen, ich glaube, in der Schule lernt man ja meistens HTML so irgendwie mal am Rande, im Informatikunterricht, im sogenannten. Und so sieht das letztlich aus.
Ja. Und es kann ganz gut mit so mathematischem Kram, ne?
Ja, Formeln, genau, daher kommt das. Formeln sind irgendwie ziemlich cool und die Informatiker und Mathematiker und so Philosophen, die so Kram mit Logik machen, benutzen das auch oft ganz gerne. Genau. Ja, das lohnt sich, glaube ich, vor allem, wenn man halt längere Arbeiten schreibt, in denen es halt relativ viele Referenzen und Formeln und so gibt, dann lohnt sich das da, sich in diese Sprache einzuarbeiten.
Ja. Ich versuche gerade zu finden, wie das heißt, aber unter LaTeX liegt eine ganz lustige Typografie bzw. Font.
Metafont
heißt das. Genau, Metafont heißt das, vielen Dank.
Ja.
Da habe ich mal in einem Typo-Nerd-Magazin von gelesen und fand es sehr spannend und wollte es mir eigentlich mal einverleiben.
Ja.
Kam aber leider nie dazu.
Metafont ist ziemlich cool, denn im Gegensatz zu den meisten anderen Schriftformaten, wo man ja den Umriss quasi des Buchstaben zeichnet, werden in Metafont, wenn ich das richtig verstanden habe, die Federstriche, die gemacht wurden, um einen Buchstaben zu zeichnen, gespeichert. Das heißt also, man könnte diesem Programm irgendwie dann sagen, okay, nimm jetzt mal eine dickere Feder und zack, hat man eine andere Schrift.
Eine dickere Feder, halte sie in dem Winkel und genau, mach sie so und so fett. Ja, wir sehen immer so ein ganz kleines bisschen gleich aus, aber es sind erstaunlich schöne Schriften dafür, dass es gecodet ist.
Ja.
Und nicht gezeichnet.
Wahrscheinlich kann man sie ja auch zeichnen und muss sie dann in diese Sprache irgendwie übersetzen. Das ist natürlich generell so der LaTeX und Metafont-Krux so, man stellt sich irgendwas vor und muss das dann in diese Sprache fassen. Aber gut, das kennen wir ja auch schon von HTML. ja, nächster Punkt, vielleicht wollen wir noch mal ein bisschen auf die Gestalter eingehen.
Oh, die Gestalter.
Die Gestalter. Scribus, Desktop-Publishing. Erzähl doch mal, das hast du doch bestimmt schon mal genutzt, oder?
Nein, ich habe nicht.
Scribus hast du nicht
benutzt. Ich habe noch nie, zeig mir doch mal Scribus, Jan.
Scribus kann ich dir zeigen, das hat hier diesen
wunderschönen... Man hat ja als, oh, wie hübsch. Man hat ja als Gestalter so eine leicht angeborene Angst vor Open-Source-Gestaltungssoftware, was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass man von Geburt an mit diesen wunderschönen Adobe-Programmen aufgezogen wird.
Ja.
Von Geburt an. Was für starke Metaphern.
Ich wollte, du hattest, also deine Eltern haben da schon drauf
zugesteuert. Ja, also ich wurde getauft und dann bekam ich meine erste Creative Suite. Nein, dem war nicht so.
Gab's die damals schon?
Ich glaube, da hieß es noch ohne Creative Suite, da hieß es einfach nur Photoshop, InDesign.
Da erinnere ich mich auch noch.
Okay, dran. Wir fangen nochmal von vorne an.
Gut, Hannah hat jetzt einen kleinen Exkurs in ihre Kindheit gemacht und ich habe
bei der Weile. Immer wieder schön, aber wir haben jetzt hier Scribus offen.
Scribus, genau. Scribus ist ein Desktop-Publishing-Programm, das auch Open Source ist und man kann hier so die üblichen Sachen machen, man kann hier so Textrahmen aufziehen und man kann da jetzt Sachen reinschreiben. Ja, hier, so Sachen reinschreiben. Komm, schreib. Aha, genau. Aha. Und man kann die dann auch irgendwie verknüpfen miteinander, wenn ich mich recht erinnere. Und es gibt natürlich so Masterseiten, wo man sagen kann...
Kannst du sagen, okay, gibt es Masterseiten und Grundlinienraster und solche Späße?
Es gibt, ich glaube, ein automatisches Grundlinienraster gibt es nicht. Aber da bin ich auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen kritisch, weil das habe ich immer so interpretiert, als bräuchte man das, wenn man seine Abstände zwischen den Absätzen nicht richtig ausrechnet.
Nein. Das ist schon eine sehr, sehr schöne Sache, so ein Grundlinienraster.
Also man kann sich natürlich ein Raster einlegen, aber die Zeilen rasten da, glaube ich, nicht dran ein. Aber es gibt Master-Seiten natürlich, dass man irgendwie auf jeder Seite dann den gleichen Klimbim hat. Und es gibt Stile für alles Mögliche, das ist auch sehr praktisch, glaube ich. Genau, Farbstile, Linienstile, Stile. Und es gibt einen ziemlich guten PDF-Export. So nach diesen ganzen, hast du nicht gesehen, Standards und interaktive Elemente, so Formulare, kann man damit auch bauen. Und bis jetzt bin ich eigentlich immer ganz gut damit klargekommen. Also wo es bei mir so die Grenzen hat, ist, denke ich, wenn ich was mache, was ein Inhaltsverzeichnis braucht, was so relativ lang ist.
Das macht mit proprietären Alternativen aber auch keinen Spaß.
Ja, das macht hiermit leider noch weniger Spaß, weil... ja, so sehr strukturierte Dokumente, die dann Inhaltsverzeichnis brauchen, die Bildunterschriften brauchen oder so. Das ist dann so ein bisschen uncool, das ist auch bei vielen anderen Sachen uncool. Aber zum Beispiel für so Poster, Flyer, und kleinere Magazine ist das Programm eigentlich ziemlich gut. Habe ich schon öfter genutzt, hat mir gute Dienste geleistet.
Ich war auch jetzt live dabei, als jemand nach einer Dreiviertelstunde es tatsächlich geschafft hat, ein Farbprofil ins Cribus zu installieren. Es ist möglich.
Es ist, oh, ich dachte, das wäre einfacher.
Es hat ein bisschen gedauert.
Ja, Farbprofile zum Beispiel geht ja nicht in Inkscape und ich weiß nicht, wie es mittlerweile bei GIMP ist, aber das war immer...
GIMP sollte das eigentlich inzwischen können.
Ah, okay. Es war immer eine etwas wunde Stelle. Inkscape ist ein Vektorgrafikprogramm.
Das habe ich tatsächlich schon mal offen gehabt.
Okay, cool. Magst du was zu Inkscape erzählen?
Inkscape kann Pfade und Vektoren. Und Inkscape kann sehr, sehr schön... Formen rotieren und multiplizieren. Dafür habe ich es mir nämlich tatsächlich installiert, weil ich die Funktion bei gewissen anderen Programmen, die man sonst so nutzt.
Dass sie dann so zusammen sind?
Nee. Okay. Jetzt hast du ja quasi nur einen Merge. Nein, dass du quasi, ich habe das installiert, weil ich für irgendwas eine Vektordatei von einem Zahnrad gebraucht habe mit sehr, sehr besonderen Eigenschaften wie Zahnabstand und Anzahl und solche Geschichten. Mhm. Und mit anderen Alternativen war das irgendwie ein totaler Krampf. Ich habe inzwischen auch verstanden, wie die Funktionen funktionieren. Aber das war mit Inkscape irgendwie sehr viel einfacher. Ich habe 5 Zahnräder gezeichnet und war sehr, sehr glücklich. Hm. Ist aber auch schon ein bisschen her.
Ja. Also das hat so diese üblichen Sachen. Ne? Man kann so Formen erstellen, man kann sie hintereinander anordnen und man kann die Formen dann verzerren mit so wunderbaren Werkzeugen wie dem Verschmierpinsel.
Es gibt einen Verschmierpinsel.
Es gibt einen Verschmierpinsel,
oh, ja. Oh, Farbverlauf.
Farbverläufe, ja. Da Farbverläufe sind
es gibt prima Farbverläufe, wie wir gerade sehen.
Ja, mit den Farben bin ich eigentlich nicht so zufrieden. Das ist ein bisschen...
Kann man die nicht einfach über CMYK RGB-Werte einwerfen?
Das
kann er doch, oder?
Ja, das mit den Farbverläufen fand ich immer ein bisschen umständlich. Aber CMYK und RGB, schauen wir mal kurz. Guck hier, da kriegt man dann hier so eine Liste für die Farbverläufe. Das finde ich ein bisschen zu umständlich. Aber hier genau, das kann man mit CMYK, RGB, HSL und hast du nicht gesehen machen.
Mit einem sehr, sehr hübschen Farbrad.
Mhm. Genau, lauter Objekte erstellen.
Große Frage aus der Anwendung. Kann er Spot-Sonderfarben?
Oh Gott, ich glaube nein. Ich muss zugeben, es ist halt auf das sehr internetbeliebte Format SVG zugeschnitten. Und das wird halt, naja, Internet halt meist nicht gedruckt, sondern geinternetet. deshalb gibt's meist eine relativ gute Ausstattung, was RGB und Interaktivität und Formate angeht. Und leider immer ein bisschen weniger für den Druck. Genau. Das mit den Sonderfarben, das kann sein, dass es geht, damit hatte ich aber noch keinen Kontakt. Aber so kleine Illustrationen, ich habe neulich ein bisschen für ein Dokument von mir illustriert, das geht damit ganz nett. Hm. So, schauen wir mal, was wir sonst noch in der Liste haben für die Gestaltungsfraktion. Raw Therapy, das ist ja so eins meiner Lieblings-Open-Source-Programme.
Fotoretusche?
Ja, also speziell Foto, weniger so Retuschierung, sondern so Farben. Man kennt ja diese ganzen RAW-Converter.
Also quasi eher Fotoentwicklung.
Ja, digitale Fotoentwicklung.
Digitale Fotoentwicklung.
Genau. Und zwar hat man dann so eine Übersicht, halt erstmal über die Bilder, so galeriemäßig, da kann man die dann mit so Sternchen bewerten und sagen, ah nee, das ist doof, das ist unscharf und das finde ich irgendwie cool, das kriegt 5 Sterne. Ab in das Magazin oder so und dann kann man diese Bilder halt noch sozusagen genauer bearbeiten und dann kann man relativ einfach, also sieht man, okay, das Bild ist irgendwie unterbelichtet und dann zieht man halt so ein bisschen an den Belichtungsregler, um das wieder sozusagen richtig hinzubiegen oder holt da die Schatten wieder raus, die einem irgendwie abgesoffen sind, wenn man das nicht ganz so gut belichtet hat, all solche Sachen.
Wie lange hast du dich da reingearbeitet? Ich gucke da jetzt gerade drauf und denke mir, okay, das sind ungefähr 20 Dropdown-Menüs mit jeweils nochmal 8 Unterfunktionen.
Ich glaube, wenn man diese Programme halt schon mal benutzt hat, ist das nicht so schwierig. Weil es so ein Standard-Layout ist, was es zum Beispiel auch bei Photoshop Lightroom gibt oder so. Genau, man hat also immer so eine, in der Mitte so eine Galerie und dann hat man einzelne Bilder, die man anklicken kann. Dann kommt man in diesen Editor und da kann man dann mit den Bildern arbeiten. Nehme ich mal was. Guck mal hier, das bin ich.
Hallo Jan.
Genau, und dann könnte ich jetzt hier den Schwarzpegel einstellen und Kontrast und Sättigung. Und wenn ich sehe, okay, da hinten, hier sind die, das würde ich gerne sichtbar machen, was da hinten im Hintergrund ist, kann ich natürlich sagen, okay, die Schatten, die würde ich gerne ein bisschen aufhellen. Wo sind wir hier? Das habe ich natürlich einen Tiefschatten dafür. So, dann werden die Schatten auch ein bisschen heller wieder. Und all solche Sachen. Und es geht halt alles über diese Schieberegler. Und wenn man...
Eigentlich relativ selbsterklärend, ja.
Ja, genau. Und es gibt natürlich dann auch noch so Special-Sachen. Hier gibt es zum Beispiel, das ist dann wieder CIA Color Appearance Modell und Farbprofile und so. Für die Leute, die das ganz, ganz professionell haben wollen. LAB-Farbanpassung geht auch. Also da kann man dann so richtig mit seinem Spezialwissen, glaube ich, ranklotzen. Und viele Untermenüs lasse ich dann geschlossen, weil mir das ausreicht, wenn meine Fotos meist so okay belichtet aussehen. Ja.
Und für die Phobiker der englischen Sprache gegenüber ist das sogar eine deutsche Version.
Es ist eine deutsche Version,
ja. Das ist ja nicht allzu häufig.
Objektivkorrekturen, ja. Es gibt auch regelmäßige Updates. Und ich bin ganz happy mit dem Programm. Das hat eigentlich alles, was ich brauche. Und ja, ich denke, das kann man auch ganz gut, wenn man wirklich begeisterter Fotoschießer ist und fotografiert fürs Studium, da lässt sich das sicherlich sehr gut verwenden.
Das macht auf jeden Fall einen sehr professionellen Eindruck.
Ja, ja, das hat hier so schicke grafische Details auch. Ja, hier sind so Ornamente unter den Menüs. Das sieht
Ornamente,
toll aus.
Ornamente, ja. Verbrechen.
Ja, wobei das ein Verbrechen ist, was sehr selten begangen wird von der Open-Source-Szene. Ja. Da bin ich froh, wenn
man hier mal... Aber es sind fast hübsche Blümchen.
Ja, es sieht ganz schick aus.
Also ne? wer die Blümchen sehen möchte, über die wir gerade sprechen, muss sich Raw Therapy 4 installieren.
Ja.
Sehr, sehr schön.
Genau.
Blümchen, man sollte einfach generell mehr Blümchen verwenden.
Ja, Lightroom hatte diese Blümchen, glaube ich, auch.
Das macht das Ganze so ein bisschen sympathischer.
Ich glaube, man kann sie auch umschalten. Man kann da irgendwie ein eigenes Logo reinmachen oder irgendwas, was aussieht wie ein Arschgeweih. Aber ich habe die Blümchen einfach gelassen.
Oh, personalisierbar.
Ja.
Personalisierbare Ornamente.
Ja. Aber also, wenn man sich gerade nicht die Ornamente anguckt, kann man damit ganz gut Fotos bearbeiten. Genau. Und läuft übrigens unter Windows, Linux und Mac. Das heißt, dass das volle Programm, wie auch übrigens die Office-Programme, die wir gerade besprochen haben, ja, unter den drei großen Betriebssystemen laufen. Inkscape läuft auch, Scribus auch. Ja, Krita finde ich noch ganz
nett.
Krita.
Ich lerne so unfassbar viel heute.
Ja, das sieht man hier schon an dem Splash-Screen, dass man damit so Comics zum Beispiel zeichnen könnte. Use this template. Jetzt use der hier. Genau. So, und das sieht aus erstmal wie so eine Bildbearbeitung. Allerdings ist die darauf fokussiert, dass man damit malen kann. Genau, jetzt suche ich hier mal dieses Pinselding. Was ist das Pinselding? Da, das pinselt schon. Genau. So, sehr schön übrigens mit einem Grafiktablett zu benutzen. Weil es da umso schöner mit pinselt.
Mhm.
Paint with Brushes, genau, das wollte ich haben. Ja, hervorragend hier.
Da oh, das kann man, ist sogar drucksensitiv.
Das ist drucksensitiv, da kann man hier, guckt jetzt, alles Mögliche. Man kann die Größe einstellen und man kann hier natürlich auch aus so ganz vielen Presets was auswählen, wie der Pinsel denn nun genau pinseln soll. Hier, das ist ein Fest an Einstellungen. Es gibt Hairy Brushes und Hatching Brushes und dynamische, mehrfach winkelabhängige Spraykanonen.
Dieses Menü ist auf jeden Fall die große Party der Brush-Einstellungen.
Ja.
Sie sind alle da.
Und man kann also damit ganz realistisch malen. Irgendwie die eigenen Ölgemälde ganz ohne Schmierereien umsetzen. Das ist. Dir das an hier. dann gibt es auch natürlich Klassiker wie das Radiergummi.
Das ist nicht der Radiergummi?
Der Radiergummi? Keine Ahnung.
Das ist wahrscheinlich eine genauso lange Diskussion wie das mit den Nutzern und Nutzerinnen.
Ja, ja.
Aber ich dachte, der Radiergummi.
Naja, wir gucken. Und das hier kommt hier, wenn man damit der. Mhm. Also, wenn man den Rechtsklick macht, dann kommt ein so ein Schnellzugriffmenü, was sehr praktisch ist, wenn man ganz schnell mal zwischen den Pinseln wechseln muss. So,
oder jetzt zwischen den Farben.
Hier orange und jetzt sage ich, ich will blau und jetzt habe ich hier wunderbar disharmonische Farbzusammenstellungen und das lässt sich ganz flott wechseln. Im Internet gibt es ganz viele Leute, die damit ganze Comics gezeichnet haben oder irgendwelche Ölschinken nachmalen in wunderbarster Detailtreue. Ganz ohne Schmierereien
und Terpentingeruch. Geht auch so ein bisschen in die Speedpainting-Ecke wahrscheinlich sehr schnell.
Das kann man da auch
mitmachen. Speedpainting ist ein wundervolles Internetgenre.
Ja.
Hallo.
Ja, das kenne ich immer mit Paint. Das hier kann etwas mehr, zum Glück. Genau. Finde ich auch eigentlich so ganz benutzerfreundlich, wenn man sich hier einmal orientiert hat, wo welche Fenster denn liegen für die Einstellungen. Steht, glaube ich, jetzt irgendwelchen kommerziellen Programmen da auf alle Fälle nichts nach. Die sind nämlich auch ab und zu ein bisschen unübersichtlich. Das liegt an den vielen tollen Funktionen.
Ist er das gerade geblippt?
Ja, es macht blipp, wenn ich ihm sage, mach dieses Programm zu.
Oh, es warnt dich vorher, das ist ja nett.
Ich werde jetzt mein Kunstwerk mal discarden.
Bist du dir sicher?
Ja, das. ich werde es der Nachwelt vorenthalten. Liebe Nachwelt. Genau. Und neben dem Fotobearbeiten und Bildbearbeitung gibt es natürlich Bilder malen gibt es natürlich auch noch so Standardbildbearbeitung. Ich denke, Pinter und GIMP sind da so die Standardsachen. Ich glaube, GIMP kann ein bisschen mehr und Pinter ist wesentlich netter zu bedienen.
Wie sieht denn eigentlich GIMP inzwischen aus? Ich hatte mal 2 Anläufe mit GIMP, aber das ist, glaube ich, auch schon mehrere Versionen hier. Und es war jedes Mal frustrierend, nervenaufreibend.
GIMP hat
um jetzt mal ganz kurz auch die Nachteile anzusprechen, die Frankie in seiner großartigen Liste hat.
Mhm.
Ja, GIMP war immer so ein bisschen Interface of Death.
Ja.
Da dachte ich mir so, nein, ich gucke dich an, ich möchte eigentlich einfach nur einen Teil von einem Foto ausschneiden, kurz irgendwas wegretuschieren und vielleicht noch ein bisschen was in den Farben drehen. Und ich verbringe damit 2 Stunden und hasse am Ende das Programm, die Welt und mich selbst.
GIMP, also es ist nicht mehr Interface of Death, aber es ist immer noch, naja.
Aber da gab es da nicht mal dieses schöne Plugin, das GIMP aussehen ließ wie Photoshop?
Ja, ich glaube, das gibt es nicht mehr, denn GIMP sieht mittlerweile schon den Standardbildbearbeitungsprogramm etwas ähnlicher. Dadurch, dass alles in diesem einen Fenster ist und es auch andockbare Unterfenster gibt und so. Das war ja früher mal nicht so.
Naja, daran erinnere ich mich noch.
Da gab es auch religiöse Auseinandersetzungen, warum das so sein durfte oder nicht. Aber ich finde es momentan ganz nett. Aber es ist immer noch von der Bedienung, muss ich sagen, naja. Ganz im Gegensatz zu Pinter, was ich leider nicht installiert habe. Egal, das ist einfacher zu bedienen.
Also für die eher basischen Fragen des Bildbearbeitungsalltags?
Ja, wenn man so einfach mal schnell was wegschneiden will oder Oma hat rote Augen auf dem Foto von der letzten Familienfeier, da ist es, glaube ich, zu bevorzugen. Außer an Halloween, da lässt man es drin. ja, Blender wäre noch im Wechselstatus. Hast du mal was mit Blender gemacht?
Nee, aber 3D-Modeling ist liegt mir ganz, ganz furchtbar fern. Ungefähr so fern wie Videos machen.
Blender habe ich
sogar installiert. Aber Blender ist doch eigentlich schon fast professionell verwendet, oder?
Nicht nur fast.
Nicht nur fast.
Sondern so richtig.
Ja.
Das sieht man der Oberfläche auch ein bisschen an, die an sich nicht schlecht ist, aber unglaublich viele Knöpfe hat. Damit man
aber das haben ja 3D-Modeling-Programme meistens so ein bisschen an sich.
Ja, das nimmt sich wirklich, das spielt da in der obersten Liga, was die Möglichkeiten und die Knopfanzahl angeht. Was ich ja ganz nett finde, es gibt relativ viel Text in dem Interface, statt
nicht ausschließlich Icons.
ja, genau. Hier steht dann einfach Flat Shading statt irgendeinen Button für Flat-Shading. Das finde ich immer ganz gut. Mhm. Also so ein Icon.
Das macht das Reinkommen vielleicht auch ein bisschen einfacher.
Man kann es im Zweifelsfall lesen, ja. Und es gibt ganze Filme mit Blender, gibt es immer so Kurzfilme, die sozusagen als...
Genau, diese Open-Source-Filmprojekte.
Genau, ja. Genau. Und ja, hier, das kann man auf der Seite dann alles einsehen. Ich fand den ganz ersten Elephant Stream, das war 2006, den fand ich so ziemlich nett.
Ich fand Big Bug Bunny auch ganz gut.
Ja, das stimmt.
Irgendwie zauberhaft.
Ja, also es lassen sich ganz coole Filme damit realisieren. Es gibt Motion Tracking und eine Schnittmöglichkeit in dem Programm. Flüssigkeits- und Physiksimulation. Es gibt haufenweise Sachen. Ich glaube, ich habe nur so 0,1% von den ganzen Geschichten genutzt. Aber
dann müssen wir jetzt unsere Game Design-Freunde nochmal zu befragen.
Eine Game Engine gibt es auch.
Ja.
Kurzerhand, ja, Timelines natürlich für die Animation, Motion Blur, Post-Processing, Export in 100.000 Formate, um das mit eurem Lieblings-Special-Effects, Farb, was auch immer, Tool noch nachzubearbeiten, für die wenigen Sachen, die hier nicht schon eingebaut sind. Kurzerhand.
Und es gibt die wundervolle Wortkombination Blender-Render.
Ja.
Toll.
Blender-Render sowie Gender-Blender. Das ist eine sehr schöne Futurama-Folge. Unter anderem. Wo waren wir? Die Liste, genau. Das.
Einmal zurück zur Liste.
Ja. Audacity. Für Sound und Musik. Magst du was zu Audacity erzählen? Hast du das schon mal benutzt?
Nein.
Auch nicht.
Okay. Das habe ich aber tatsächlich schon mal benutzt. Ich habe es schon mal benutzt. Man kann damit aufgenommene oder nicht aufgenommene Tonspuren bearbeiten, schneiden, verändern, anpassen.
Ach, Audacity. Audacity. Egal,
wie man das ausspricht.
Ja, klar, mit dem habe ich schon gearbeitet.
Ja. Ich glaube, das ist für so Riesenproduktionen nicht ganz so komfortabel, aber ja. Um mal so ein Interview zusammenzuschneiden oder irgendwo so ein bisschen Sound runterzulegen.
Es bietet auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten. Also für ein Open-Source-Programm kann man schon sehr gut damit arbeiten, auf jeden Fall.
Ja, haufenweise Spuren, bis man umkippt.
Und es ist eigentlich auch relativ gut verständlich.
Ja.
Also das ist ja bei mir immer das große Problem, was ich so sehe bei Open-Source-Software oder auch Software im Allgemeinen, das ist jetzt keine Sache, die an Open-Source-Software hängt, dass man die manchmal aufmacht und sich denkt, um Himmels Willen, was wollt ihr mir sagen? Mit 20 verschiedenen Knöpfen in unterschiedlichen Farben und es erklärt sich wirklich gar nichts selbst. Da war ich von Audacity sehr, sehr positiv überrascht, weil ich habe es aufgemacht und dachte mir, ja, Record, Play, da ist eine Schere, jetzt schneide ich mal und mache es lauter und leiser, ja.
Ja, so Geschichten hier gerade ein bisschen ausprobieren. Hüllkurven gibt's und man kann das...
Also das Frustpotenzial ist nicht ganz so groß bei Audacity.
Ja, Audio, also wenn man irgendwelche Dateien reinladen will, die man aufgenommen hat, geht man hier einfach auf Datei importieren, Audio und dann landet das da alles als Spur in dem Programm. Genau, und natürlich Effekte. Ich glaube, das meiste, was ich verwende, ist wirklich Rauschen entfernen. Und solche Geschichten.
Es gibt einen Mauer.
Ja, es gibt auch so kreativere Geschichten. Und natürlich, das bleibt ja bei Open-Source-Programmen nicht aus, manchmal auch so ganz spezielle Sachen, wo man dann irgend so, wenn man sich super auskennt, gibt man dann so irgendwie 12 Zeichen lange Formeln ein und plötzlich muss man gar keine Musik mehr machen. Das macht es dann irgendwie automatisch.
Ja, und Weltfrieden gleichzeitig noch.
Ja, wenn man die richtige Formel weiß für den Weltfrieden. Ja, ich in meiner WG ganz viele Musiker, deshalb gibt es hier auch neuerdings MuseScore in der Liste. Das ist ein Notensatzprogramm.
Mhm.
Alles, was mit Satz zu tun hat, kann man natürlich auch in LaTeX machen. Notensatz in LaTeX geht auch. Aber das hier hat so eine etwas angenehmere Oberfläche.
Magst du mir mal ein Interface-Bild zeigen?
Ja, Moment. Tour vielleicht?
Hm.
Oder sieht man ein gesetztes Notending? Das ist schon was Fertiges. Jo. So, ich habe es selber noch nicht benutzt, aber meine Musikerfreunde und Freundinnen sagen, das ist ganz okay. Sieht auch vom Interface jetzt so am Bild beurteilt ganz okay aus.
Ja.
Genau. Zurück zur Liste.
Du hast die geschlossen.
Nein.
Oh mein Gott.
Es loaded.
Oh, ein Foto vom 18 Brunch.
Ja.
Hm.
Okay, wir hier natürlich Video und Bildschirmaufnahmen. WinFF konvertiert alles in alles. Das muss man sagen, bei der ganzen Open-Source-Geschichte, das ist total cool mit den Codecs irgendwie, wie das ja auch bei VLC-Player ist. Auch ein Open-Source-Programm, was ja relativ gut verbreitet ist, auch bei sozusagen den Nicht-Nerds, weil es irgendwie alles frisst.
Ja, es kann einfach alles und macht auch alles. Manchmal stürzt es zwischendurch ab, aber das ist auch nicht so schlimm.
Ja, also man kann es wirklich mit den abstrusesten Videoformaten malträtieren. Und WinFF ist quasi, frisst auch irgendwie alles, was VLC nimmt und schmeißt gleichzeitig die Sachen dann auch in anderen Formaten raus.
Macht quasi noch abstrusere Formate draus.
Ja.
Gibt es auch wieder für alle Plattformen?
Es gibt es für alle Plattformen und das heißt also, man hat irgendwie ein Video rumliegen und man will das jetzt auf seinem iPod gucken oder man will es auf YouTube hochschieben oder und dann gibt es da so Presets und dann klickt man das an und dann fängt er da an zu rechnen und am Ende hat man dann das Video in dem passenden Format.
Das ist sehr schön. Dafür habe ich nämlich letzt erst eine Alternative gesucht. Ich weiß nicht, ob Super, kennst du Super?
Nee,
Super Converter, ob der noch Open Source ist oder ob es jemals war. Ich glaube, der ist auch free, aber free ist ja nicht gleich free.
Der ist trouble-free, behaupten sie auf der Website. Sie haben ziemlich viele Copyright-Geschichten.
Naja, das ist auch ein fantastischer Converter. Auch auf jeden Fall Freeware.
Genau,
als ich mir den letzt installiert habe, habe ich mir ungefähr 20 Toolbars wegklicken müssen, die er installieren wollte. Und dann kam trotzdem noch irgendwas hintenrum mit.
Das ist schlecht.
Und dann dachte ich mir so, eigentlich mag ich dich nicht mehr.
Hm.
Obwohl der sehr, sehr gut läuft, muss man ihm lassen.
Es ist anscheinend keine Open-Source-Software, aber sie benutzt dieselben sogenannten Libraries, die sozusagen diese ganzen Umwandlungen im Hintergrund machen, wie auch WinFF.
Dann werde ich den mal ausprobieren.
Dann probier das doch aus. Ja, das ist wirklich nett, weil da kann man... ja, also bei diesen ganzen Codecs gibt es ja 100.000 Sachen einzustellen, wie so triviale Dinge wie Größe des Videos und die Pixel mal Pixel der Größe auf den Bildschirm. Aber dann gibt es auch noch sowas wie Sampling, Keyframes, Chroma, hast du nicht gesehen und Farbformate und so. Und wenn man da ein Programm hat, was da schon so ein paar Voreinstellungen hat für diese ganzen 10, 20 Dimensionen, die man da sich alle aussuchen könnte, das ist, glaube ich, schon ziemlich praktisch. Ja.
Macht das Leben auf jeden Fall ein bisschen leichter.
Da ich so ein bisschen in dieser E-Learning-Ecke rumhänge, CamStudio, das gibt es für die Aufnahme von so Bildschirmgeschichten. Also irgendwo auf YouTube gibt es so Geschichten, wo ich erkläre, wie man ein Wiki editiert. Und dann sieht man das halt, sieht man sozusagen mein Browserfenster da. Das ist total praktisch für sowas. Das läuft.
Ah, also du hast quasi einfach...
Genau, das macht Bildschirmaufnahmen.
I see.
Sogenannte Screencasts. Es nimmt sogar auf, wenn man dabei redet, wenn man will. Und das ist auch Open Source. Und ja, das läuft nur unter Windows, was nichts macht, weil es unter Linux da ganz viele andere Sachen für gibt, wie GTK, Record My Desktop und solche Geschichten. Kurzerhand, das lässt sich auch alles da einrichten. Und es ist sehr schön, wenn man zum Beispiel den Eltern irgendwas am Computer erklären muss. Oder die Eltern einem selber was am Computer erklären wollen. Genau. Jetzt sind wir eigentlich schon so mit den
fiesen Programmen sind wir jetzt durch.
Ja.
Jetzt könnten wir das schöne Betriebssystem-Thema nochmal...
Ja, das stimmt, ich bin ja auch gerade bei der. Das Betriebssystem, ja. Wir haben hier auf der Liste verlinkt Ubuntu.
Gerade scrollen wir auch durch Ubuntu, beziehungsweise durch den Firefox unter Ubuntu.
Genau. Ja, Ubuntu ist, glaube ich, so die Standard-Einsteiger-Version von Linux. Es gibt natürlich 100.000 andere und auch da gibt es wiederum ideologische Grabenkriege, welche die beste
Glaubenskämpfe
ist. Aber ich glaube, mit Ubuntu kann man erstmal wenig falsch machen. Das läuft alles, wie man so schön sagt, out of the box. Ist auch relativ unkompliziert zu bedienen. Vor allem die Installation geht mindestens genauso einfach wie bei Windows. Habe ich den Eindruck. Und man kann es auch parallel zu Windows installieren. Ja. Also es ist nicht so, dass man sämtliche Brücken in sein vorheriges Leben abbrechen muss. Es lässt sich sogar vom USB-Stick erstmal ausprobieren. Und dann kann man sagen, ja, das finde ich total geil oder eher doch nicht. Das
ist quasi vielleicht die sorgenfreiste Variante, einfach mal kurz in Linux auszuprobieren.
Ja, auf alle Fälle.
Ja.
Einfach auf, wie heißt dieses Programm? Unet Bootin. Das habe ich da, glaube ich, auch verlinkt. Ja, genau. Ja. Da kann man das dann einfach anklicken und dann lädt einem das automatisch so ein Ubuntu Linux oder irgendeine andere Linux-Variante. Man kann da alles Mögliche auswählen und spielt es dann automatisch auf einen USB-Stick. Und wenn man den Computer dann hochfährt und dann die richtige Taste für das Bootmenü drückt, meist F2 oder F12, dann wählt man USB Storage irgendwie aus da und dann startet das Ubuntu und dann kann man, oder das was auch immer, und dann kann man sich das mal angucken. Ja, dann gibt es natürlich noch, also jetzt haben wir natürlich hier eine Lücke aufgetan. Was noch übrig ist auf der Liste, sind die wissenschaftlichen Rechenprogramme und der Alltagskram.
Dann machen wir doch kurz die Wissenschaft und hören mit dem schönen Alltagskram.
Machen wir kurz die Wissenschaft, ja. Für die Wissenschaft gibt es zum Beispiel Octave, was so ähnlich ist angeblich wie MATLAB. Ich kenne ein paar Leute, die es auch schon benutzt haben für so wissenschaftliche Geschichten. Sowohl MATLAB als auch Octave. Und ich glaube, das ist gerade, wenn man so angepasst, also so spezialisierte Sachen macht, eigentlich ziemlich cool mit dieser Open-Source-Software, weil es für alles irgendwelche Verbindungen und Umrechner gibt, die andere Leute schon mal programmiert haben. Und was auch hier steht...
Ja, das ist echt der Nutzen der Masse. Dann irgendjemand hatte das Problem schon mal und hat es im besten Fall programmiert.
Ja, da gibt es echt viele Bibliotheken und so. Dasselbe gilt für R, unseren zweiten Kandidat hier in der Rechnen-Sektion. Und R scheint sich so zum de facto Standard für Statistik aufzuschwingen. Es gibt zwar immer noch andere Programme, die sowas machen und sehr teuer bezahlt werden und umständlich lizenziert werden müssen und so. Aber meine Schwester studiert zum Beispiel Erziehungswissenschaften. Das ist ja jetzt kein Studiengang, wo man sagen würde, da hängen jetzt so die krassen Klischee-Nerds rum, die den ganzen Tag nur vorm Computer sitzen würden. Und auch die benutzen R für ihre Statistikauswertung. Das heißt, das hat schon ein bisschen Verbreitung so. Und es gibt für alle möglichen Sachen Pakete, die man sich irgendwie nachinstallieren kann. Und sagt, okay, jetzt brauche ich einen GIPS-Sampler oder hast du nicht gesehen? Und dann klickt man sich das an und zack, ist es da.
Was ist ein GIPS-Sampler? Kurz off-topic.
Für Bayes... Analysen kann man damit, es macht zufällige Sachen, ich weiß es doch auch nicht. Aber es ist sehr praktisch. Deshalb gibt es das hier als Paket.
Ja.
Damit man sich das dann anklicken kann.
Ich weiß es doch auch nicht.
Ja, unsere Alltagsausrüstung, last but not least, Firefox, glaube ich, kennt.
Sollte man.
Vielleicht kennen. Die meisten, die es noch nicht kennen, Firefox zeigt euch Internetseiten an. Und lässt sich sehr schön mit Erweiterungen erweitern, wie zum Beispiel der schon erwähnten Zotero-Erweiterung. Die klickt man über ein Suchinterface an und sagt dann, die Erweiterung hätte ich gerne und zack, ist sie da.
Ja.
Thunderbird von derselben Stiftung.
Das ist ein kleines, feines E-Mail-Programm,
ja.
Mit dem man sich alle seine verschiedenen E-Mail-Accounts auf einmal anschauen kann und sich nicht immer in dieses Horror- Uni-Mail-Interface einloggen muss.
Ja, das verdammt langsam ist.
Das verdammt langsam ist. Ich habe es gestern mal wieder ausprobiert und ich dachte mir so, oh mein Gott, was passiert denn hier?
Ja, aber ich glaube, das mit den mehreren Mailadressen ist wirklich ein ziemlich gutes Szenario. Ihr hinterlegt da einmal eure Anmeldedaten und von da an müsst ihr einfach nur noch auf Abholen klicken und eure Mails stehen da.
Ich verwalte damit, glaube ich, gerade 5 verschiedene E-Mail-Adressen und habe jetzt von Klaus gehört, dass es da ganz tolle Plugins gibt, mit denen man vermeiden kann, die falsche Absender-E-Mail-Adresse auszuwählen. Also, dass man den Props nicht mehr von der privaten E-Mail schreibt, sondern dass er das farblich markiert im Absenderfenster, von welcher Adresse aus du schickst. Das fand ich sehr praktisch.
Ja, dass man also nicht als Gandalf57 da auftaucht.
Genau.
Das hat Vorteile.
Hat mich auch selbst gewundert, dass mir das nicht vorher eingefallen ist, sowas mal zu suchen.
Ja.
Aber ja, ich war begeistert. VLC.
VLC. Ja, wurde schon erwähnt. Spielt fast alles ab. Hat das schicke Icon so eines Verkehrskegels, so eines orangenen.
Falzilla. Ist auch sehr, sehr schmal und sehr schnell.
Ja. Falzilla ist, glaube ich, weniger bekannt. Ist aber nett, um Sachen auf seinen Uni-Webspace zu laden. Da ist hier auf der Softwareliste auch ein Link zu der Anleitung des SCC.
Oh ja, weil das wissen ja manche gar nicht, dass man so einen kleinen, feinen Uni-Webspace hat. Mit wie viel Speicherplatz gerade? Das war mal sehr, sehr viel.
Viel auf alle Fälle.
Viel Speicherplatz im großen, weiten Web,
ja.
Auf den man mittels zum Beispiel Falzilla einfach Sachen hochladen kann, um sie zum Beispiel mit seiner Projektgruppe zu teilen.
Mhm.
Oder dem Prof größere fertige Abgabedateien zukommen zu lassen, ohne direkt mit dem USB-Stick durch die Kante zu rennen oder...
Ja, man muss allerdings aufpassen, ob man das sozusagen auf den öffentlichen Webspace schiebt oder nicht, denn wenn es im öffentlichen landet, kann man sich arg in den Fuß schießen mit urheberrechtlich geschützten Sachen.
Ja.
Deshalb also...
Aber man kann es ja auch auf einen nicht öffentlichen Teil, oder?
Ich glaube, das sind dann diese WebDAV-Laufwerke. Das geht auch mit Open-Source-Software,
ja,
aber...
WebDAV.
Es ist kompliziert. Ich hätte ja gerne OwnCloud. Oder sowas. An der Uni. 7-Zip, auch ein nettes Programm für so gepackte Sachen. Ich glaube, ZIP-Dateien gehen mittlerweile in den Standardbetriebssystemen immer so auf. RAR-Dateien glaube ich nicht.
ZIP geht RAR nicht.
7-Zip macht das auch. Und alle möglichen anderen esoterischen gepackten Formate.
Und packt natürlich auch wieder andersrum, ne?
Das stimmt. Clementine, so ein Musikplayer und Verwaltungsprogramm, wo man dann sagen kann, okay, ich will jetzt alle, weiß nicht, jedes Rockstück, was ich habe in meiner Bibliothek und kann dann alles für die nächste Woche da abspielen und vorbereiten und Playlists und hast du nicht gesehen.
CDs brennen, ganz CDs klassisch, so brennen, wie früher. Ja. Das Mixtape unserer Generation.
Ja, genau, das war's soweit.
Pigeon.
Ein Chatprogramm. Da gibt es für die sozusagen Computer- und Gesellschaftssicherheitszugeneigten Naturen das OTR-Plugin, was relativ einfach zu bedienen ist. Mit dem man mit nur wenigen Mausklicks verschlüsselte Sachen verschicken kann.
OTA übrigens auch The Record Messaging, ne?
Genau.
Ja.
Abstreitbar, geheimdienstsicher, hast du nicht gesehen. Angeblich.
Ja. Außerdem, ja.
Ja.
Funktioniert meistens. Bei ein paar Chatleuten habe ich da ein bisschen Probleme mit dem OTA, aber.
Das ist ja so als Geheimagent.
Genau.
Die Unbilden des Alltags.
Das sind die ganz besonders stark abgehört werden schon. Da ist bestimmt irgendein komischer Trojaner auf dem Betriebssystem. Das OTA-Plugin.
Ich glaube, es ist relativ gefahrlos einsetzbar und relativ einfach. Letzter Punkt, Sumatra PDF. Ein kleiner, schneller PDF-Anzeiger für Windows. Den habe ich da noch reingemacht, weil doch relativ viele Leute diesen Adobe Reader haben, der nicht so viele verschiedene Sachen aufmacht, ein relativ großes Schiff ist, was das angeht und auch des Öfteren mal Sicherheitslücken hat. Die gerne ausgenutzt werden. Da dachte ich mir, da eine kleine Alternative für ist bestimmt nichts Schlechtes. Und damit wären wir durch unsere Liste der freien Software fürs Studium. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Sachen. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, die für jeden was Nützliches bieten sollte. Wer jetzt tiefer in ein bestimmtes Thema einsteigt, wird natürlich noch ganz viele andere Sachen finden. Aber ich glaube, damit ist ein guter Startpunkt erstmal gesetzt.
Ja, und wer mit uns über komische Programme diskutieren möchte, möge sich hiermit eingeladen fühlen,
genau,
vorbeizukommen oder uns E-Mails oder Kommentare zu schreiben.
Ja, das ist, sollten wir vielleicht die Maschinenraum-Mail-Adresse mal nennen. Wo ist die denn?
Oh, wollen wir das wirklich?
Vielleicht wollen wir das auch nicht. Ach, kommt einfach vorbei.
Genau.
Wir sind in der M18, erster Stock.
Erster Stock links, die Tür mit den vielen Stickern drauf.
Ja. Oder ist jetzt sogar ein Namensschild vom Maschinenraum, das habe ich da drauf geklebt. Damit wir einladen dafür. Leute werden, die noch nicht wissen, dass wir hier sind. Irgendwie sowas. Das steht jetzt jedenfalls außen drauf.
So, ich gucke gerade durch die Liste. Was fehlt denn da noch?
Wir haben, glaube ich.
Warum haben wir? Was ist freie Software? Haben wir, glaube ich. Ja, doch, haben wir.
Ja.
Vor- und auch Nachteile. Ich habe gemeckert. Ich habe ganz viel gemeckert. Sehr gut. Hauptteil Software. Genau, haben wir auch. Wo bekommt man was? Das haben wir jetzt auch gesagt.
Wo bekommt man was? Ja, in der Liste ist eigentlich alles verlinkt. Die Seite, auf die man da kommt. Ich klicke jetzt mal einfach in der Gegend rum. FileZilla zum Beispiel. Und dann ist da ein Button, hier downloaden. Das ist relativ unproblematisch. Da muss man nur noch angeben, im schlimmsten Fall, auf was für ein Betriebssystem man ist. Wenn ihr das nicht wisst, hilft euch der Maschinenraum bestimmt auch.
Genau, wenn es gar nicht weitergeht, einfach in den Maschinenraum kommen, erzählen, was schon probiert wurde, und dann findet man meistens einen Weg.
Genau. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und hoffen, dass euch die Sachen nützlich sind und vielleicht auch, dass ihr hier mal vorbeikommt.
Genau, die Tür ist eigentlich fast immer offen, außer morgens sehr früh. Da ist sie meistens zu.
Und wenn sie nicht offen ist, könnt ihr sie meistens auch einfach aufmachen, weil es manchmal zieht. Dann haben wir sie zu.